HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Es war das bewegende Ereignis des Tages, das Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. Es hat in London stattgefunden. Ja, und wenn Sie sich jetzt fragen, was hat das mit Hessen zu tun? Mehr als viele wussten. Zum einen war beim Begräbnis auch Heinrich Donatus Landgraf von Hessen dabei, der Ur-Ur-Urenkel von Queen Victoria und der Großneffe von Königin Elizabeth. Und im nordhessischen Battenberg in Waldeck-Frankenberg, da wehte der Trauerflor auch vor dem Rathaus. Was es damit auf sich hat, weiß hr-Inforeporterin Silvia Ritter.
Battenberg, historische Altstadt. Gelb thront die Neuburg über der Stadt. Dies Sitz des Rathauses der 5000 Einwohner großen Bergstadt. Trauer liegt in der Luft und weht sichtbar im Wind. Dazu der Battenberger Bürgermeister Christian Klein.
Die Flaggen sind noch vor dem Rathaus, also es weht die englische Flagge und die Battenberg-Flagge jeweils mit Trauerflor.
Queen Elizabeth II. War mit einem Battenberg-Nachfahren verheiratet, mit Prinz Philipp. Dessen Urgroßmutter war eine Fürstin von Battenberg. Also eigentlich war sie eine Bürgerliche und brauchte für ihre Heirat in den Hochadel einen Titel. Ganz genau genommen basiert die Verbindung der Royals nach Battenberg auf einem kleinen Trick. Aber die Verbindung ist da und sie lebt und wird gepflegt, so Christian Klein.
Frau Skopin und ich haben gemeinsam ein Kondolenzschreiben an den Buckingham Palace geschickt und man merkt natürlich schon, es ist Gespräch in den Familien. Also wir hatten zum Beispiel eine Familienfeier, da war das am Rande das Thema.
Elisabeth Skopin ist die Museumsleiterin des kleinen feinen Stadtmuseums am historischen Marktplatz in Battenberg. In der Mountbatten-Ausstellung bestaunen wir die Ahnengalerie und das Porträt von Julie von Hauke. Die war für alles verantwortlich, so Elisabeth Skopin.
Die Beteiligte war Julie von Hauke, die der Prinz Alexander von Hessen geheiratet hat. Und dann suchte man einen neuen Namen. Und 1330 sind die Grafen von Battenberg ausgestorben. Und somit war der Titel frei. Und sie konnten sie dann zur Fürstin von Battenberg erheben.
Aus Julie von Hauke wurde die Fürstin von Battenberg. Aus dem deutschen Namen Battenberg wurde Anfang des 20. Jahrhunderts dann die englische Übersetzung Mountbatten. Elisabeth Skopin wird den Tag heute in Battenberg verbringen. In den Flieger nach London ist sie nicht gestiegen. Trotzdem ist sie heute ganz nah dabei.
Ich denke, dort sind nur geladene Gäste. Ich denke, wir werden in Stille ein bisschen trauern und uns das im Fernsehen ansehen.
Ich höre mich mal um unter den Battenbergern. Wie sieht es denn bei denen aus am heutigen Tag?
Ich werde auf jeden Fall die ganze Sache verfolgen. Die Frau war schon toll. So eine wird es nie wieder geben.
Ich werde es mir schon ansehen, ne?
Ja, wenn ich Zeit habe, schaue ich dann, ne? Und ich habe auch die ganze Zeit dann immer geguckt.
Auch der Rathauschef Christian Klein hat seine Vorstellung, wie die Battenberger den heutigen Tag verbringen.
Die das so Königshaus auch im Herzen haben, die werden zu Hause sitzen und gucken.
Trauer um die Queen. Das Staatsbegräbnis hat in London stattgefunden und auch in Hessen wurde der Königin die letzte Ehre erwiesen. Silvia Ritter berichtete für uns. Seit mehr als einem halben Jahr leben wir in Europa mit dem Ukraine-Krieg. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. NATO-Erweiterung, deutsche Waffenlieferungen, Stopp der Gaslieferungen durch Russland, explodierende Energiepreise. Ja, und eigentlich ist man sich in Deutschland parteiübergreifend einig, Waffenlieferungen an die Ukraine und Sanktionen gegen Russland müssen sein. Nur wenige gibt es, die eine andere Sicht haben, etwa die linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Sie hat der Bundesregierung letzte Woche vorgeworfen, einen so wörtlich beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen Russland vom Zaun zu brechen. Ihre Forderung, ein Ende der Sanktionen und den Import von Energie aus Russland. Eine Position, die für Empörung gesorgt hat, selbst in der Parteispitze der Linkspartei. Und wie die linken Basis reagiert hat, das hat Rainer Janke herausgefunden. Er hat sich bei der Linken im Schwalm-Eder-Kreis umgehört.
Tag der offenen Türen in der linken Geschäftsstelle in Schwalmstadt. Genauso trübe wie das Wetter draußen vor der Tür ist auch die Stimmung der Parteimitglieder. Im Bund, in den Landes- und Kommunalparlamenten kämpft die Linke schon seit Jahren gegen Stimmenverluste an. Nun also auch noch die umstrittene Rede von Sarah Wagenknecht im Deutschen Bundestag, die auch bei der linken Basis für Kopfschütteln sorgt, wobei Landtagsabgeordnete Heidemarie Scheuch-Paschkewitz die Diskussion um die Rede nicht zu hoch hängen will.
Einen Wirtschaftskrieg führen wir gegen Russland. Das hat auch schon Robert Habeck in den Mund genommen, dass man vielleicht den einen oder anderen Halbsatz anders formuliert hätte können, ist sicherlich richtig. Aber im Großen und Ganzen hat sie nicht gegen Parteitagsbeschlüsse verstoßen.
Dennoch rumort es an der linken Basis, etwa bei Jürgen Bachmann. Der Kreisvorsitzende der Linken im Schwalm-Eder-Kreis beklagt, dass derzeit viel mehr über Personen als Positionen diskutiert wird.
Wenn wir natürlich auf der Straße Wahlkampf machen und von Leuten angesprochen werden, die auf der einen Seite dann entweder sagen, bei uns gibt es zu wenig Sarah Wagenknecht und auf der anderen Seite sagen, es gibt zu viel Sarah Wagenknecht, ja, da wäre es wünschenswert eben, wenn wir diese Geschlossenheit auch auf der Bundesebene demonstrieren könnten.
Das sieht auch Sebastian Schackert so. Auch er macht Arbeit an der Parteibasis im Kommunalen und muss nun doch vor allem die Bundespolitik rechtfertigen.
Natürlich wird man darauf angesprochen, wie ich dazu stehe, was ich davon halte. Ich glaube, wir sind alle ganz wortgewandt und ganz, ganz fix mittlerweile und können uns da auch in Position bringen und sagen, ja, es geht aber um Themen, es geht ja um euch. Es geht ja nicht immer darum, dass sich jemand leiden kann in der Führungsriege oder nicht, sondern wir wollen euch ja vor Ort helfen. Und da sind die Themen ganz andere.
Frank Habermann aus dem Kreisverband Kassel der Linken hat am Wochenende am Kreisparteitag teilgenommen. Dort habe man sich den wirklich wichtigen Themen gewidmet, sagt er.
Und es ging um den heißen Herbst, dass wir mit den Leuten auf die Straße gehen wollen, gegen die hohen Energiepreise, dass alle gut durch den Winter kommen.
Aber auch Habermann sieht nun die Bundespartei in der Pflicht, denn bei den brennenden Themen wie Ukraine-Krieg, Waffenlieferungen oder Wirtschafts- und Energiekrise muss mit einer Stimme gesprochen werden.
Ja, das ist die Aufgabe einer Parteispitze, die Geschlossenheit herbeizuführen und wir, also in Nordhessen, unterstützen Janine Wissler gerne auch dabei, diese Geschlossenheit in der Partei herzustellen.
Den schwelenden Konflikt innerhalb der Linken sehen viele an der Basis inzwischen auch mit einer gewissen Portion Galgenhumor. Und so hofft vor allem Sebastian Schackert auf mehr Einigkeit in der Zukunft.
Wenn man das jetzt mal vom Alter betrachtet, 15 Jahre Linkspartei, wir sind mitten in der Pubertät. Das haben die Grünen durch, die SPD hat das durch, die CDU hat es auch durch. Also das wird wieder besser werden, irgendwann, wenn man ein bisschen älter ist. Also das wächst sich raus.
Doch allzu lange sollte das Ganze nicht dauern, ergänzt am Ende Jochen Böhme Gingold. Denn immerhin stehen nächstes Jahr in Hessen Landtagswahlen an. Und da stellt sich auch für die Linke in Hessen die Existenzfrage.
Wenn wir es nicht schaffen, in diesem Jahr Geschlossenheit nach außen zu zeigen, dann steht auch diese Hessenwahl auf der Kippe. Denn die Leute sagen auch, was sollen wir eine Partei wählen, die so zerstritten ist.
Was sagt die Linken-Basis zur Rede Sarah Wagenknechts? Rainer Janke hat sich im Schwalm-Eder-Kreis umgehört. Vielen Dank. Ja, die Hunderunde morgens oder abends durch den Park, die soll für Mensch und Tier eigentlich eine Entspannung sein. Für viele wurde sie jetzt zum Albtraum. Im Frankfurter Riedberg hatten unbekannte Giftköder ausgelegt und daran sind mehrere Tiere gestorben. HR-Reporterin Saskia Klingelschmidt ist noch einmal im Bonifatiuspark in Frankfurt gewesen und berichtet.
Die wenigen Hundebesitzer, die hier unterwegs sind, haben ihre Hunde fast alle an der Leine und lassen sie auch nicht weit laufen. So wie diese beiden Besitzerinnen.
Ich habe immer geachtet und immer aufgepasst, was sie riecht und was sie ins Maul nimmt. Aber ja, jetzt umso mehr. Ja.
Ich denke, viele Leute sind nervös. Die hat Angst und sie sind angry.
Ja. Also wütend und verständnislos. Auf einem Parkschild hier im Frankfurter Bonifatiuspark steht: Hunde erwünscht, freier Auslauf erlaubt. Darunter ist eine kleine Gedenkstätte am Wochenende entstanden mit Grabkerzen, Bildern von den verstorbenen Hunden und Blumen drumherum. Am Sonntag hat es an dieser Gedenkstelle auch eine Andacht gegeben. Viele Anwohner mit Hund und Maulkorb sind dabei gewesen. Sie haben der 10 verstorbenen und der vielen erkrankten Hunde gedacht. Martina Polkert aus Frankfurt berichtet von ihrem Hund Blackie.
Also es ist als Beteiligte einfach ganz schrecklich. Man denkt ja selber, dass der Hund es schafft, der eigene. Die Ärztin kam dann auch noch und sagte, es sind jetzt erstmal alle in Narkose gelegt worden. Der Magen wird ausgepumpt und ja, wir haben halt gedacht, dann schaffen die das. Ne? Wir wurden dann halt 3 Stunden später angerufen, dass unser Hund halt einen Herzstillstand hat.
Blackie, Buddy und viele weitere Hunde haben Leckerlis, die wie Trockenfutter aussahen, gefressen. Sie waren vor allem unter den Betonparkbänken positioniert worden. Weitere hat man dann an den nahegelegenen Bahngleisen gefunden, beziehungsweise auch nahe eines Pferdestalls. Und der Schnelltest dieser Leckerlis ergab erst einmal:
Das ist das Zeug. Und Heroin und Amphetamine. War schnell Ergebnis und sind dann aufs 14. Revier und haben das abgegeben, gemeldet. Ich bin als Zeugin dann da, weil ich ja die Päckchen gesammelt habe.
So Beate Mazulek, ebenfalls Hundebesitzerin. Die Polizei hat hier auch heute Morgen kontrolliert. Sie schauten unter den Parkbänken nach und redeten mit den Hundebesitzern. Und die Hundebesitzer geben ihren Tieren teils einen Maulkorb. Viele berichten mir heute Morgen, dass hier bereits im vergangenen Winter Giftköder ausgelegt wurden. Und einer der betroffenen Hunde hatte schon damals einen geschluckt, dieses Mal wieder, und er soll daran verstorben sein.
Mehrere Hunde sind gestorben. In Frankfurt haben unbekannte Giftköder ausgelegt auf einer Wiese, die erst vor kurzem offiziell auch als Hundewiese freigegeben war. Saskia Klingelschmidt war vor Ort. In Osthessen entsteht derweil etwas richtig Großes. 7 Landwirte aus der Rhön und dem Vogelsberg, die wollen gemeinsam eine Molkereigemeinschaft gründen. Der Grundstein dafür wurde vor 2 Jahren gelegt und hr-Inforeporter Daniel Kettner hat die Einzelheiten.
Damals hatten sich die Landwirte zur Kooperation Biohäumlich Rhön-Vogelsberg zusammengeschlossen. Jetzt geht's ans Eingemachte, sagt Leiter Philipp Hettrich.
Die verschiedenen Einzelhändler, mit denen wir gesprochen haben, sind da wirklich sehr interessiert und auch mit Bürgern, mit denen wir gesprochen haben. Sie suchen alle nach einer regionalen Milch. Es gibt hier leider keine kleineren Molkereien mehr, die auch unsere Milch verarbeiten könnten. Und so kam jetzt der Entschluss, eigentlich eine eigene Molkerei auch aufzubauen, weil einfach die Nachfrage definitiv da ist. Die Leute suchen nach lokalen und regionalen Erzeugnissen.
Die Vorzeichen stehen also nicht schlecht. Doch bis es die ersten Produkte zu kaufen gibt, sagt Philipp Hettrich, werden noch 2 bis 3 Jahre mindestens vergehen.
Die nächsten Schritte sind jetzt quasi eine Vereinsgründung. Also wir führen die Kooperation über in einen Verein, in dem wir das Projekt jetzt dann weiter vorantreiben wollen. Das heißt, wir werden nach der Gründung quasi dann konkret in eine Grundstückssuche gehen. Wir werden uns einen markanten Namen überlegen für unsere Produkte und das ganze planen.
Und das ist keine leichte Aufgabe. Für den Anfang will man sich erstmal auf eine kleinere Produktpalette konzentrieren, wie etwa Joghurt, Quark und Frischkäse. Auch wo die Molkerei schlussendlich gebaut werden soll, ist noch offen. Ich schaue bei Landwirt Josef Henkel in Malatz in der Rhön vorbei. Auch er ist bei der Gründung der Molkerei an vorderster Front mit dabei.
Da ist ein Ansatz, dass wir das über Genussrechte machen, dass wir eben finanziell die Bürger mit ins Boot nehmen. Und die dann eben über Verzinsung oder über Naturalverzinsung dann entlohnt werden. Aber der Hauptgedanke ist dabei, dass die Bürger das aus ideellen Hintergründen machen. Also das ist jetzt nicht ein reines Profitprojekt, sondern das ist einfach, um die Bürger so ein bisschen an das Projekt zu binden, auch hauptsächlich ideell, weil derjenige, der sich damit identifizieren kann, der kauft dann zum Schluss auch die Produkte.
Für die Produktion soll ausschließlich biohäumig verarbeitet werden. Der Unterschied zur herkömmlichen Milch, die Kühe bekommen frisches Gras im Sommer, im Winter nur Heu und Kraftfutter nur in begrenzten Mengen. Dadurch hat die Milch eine wertvolle Zusammensetzung an Omega-3-Fettsäuren.
Daniel Kettner über 7 Landwirte aus der Rhön und dem Vogelsberg, die gemeinsam eine Molkerei gründen wollen. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenanfang mit Sandra Winzer. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hr-inforadio.de und auf hessenschau.de.